Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die New Jersey Devils in der Vorschau-Serie auf die Saison 2024-2025. Und heute beginnen wir mal mit einer kleinen Trivia-Question. Wer war der Topscorer der New Jersey Devils in der abgelaufenen Saison? Das könnt ihr euch jetzt ein paar Minuten lang überlegen, bis ich auf das Lineup dann im Detail eingehe. Also, wer war Topscorer in der letzten Saison bei den New Jersey Devils? Ja, die New Jersey Devils, die hatten im Vorjahr eine Bilanz von 38 Siegen, 39 Niederlagen und fünfmal einen Extrapunkt geholt. Die hatten am Ende 81 Punkte. Das war Platz Nummer 7 in der Metropolitan Division, das war Platz 13 in der Eastern Conference und das waren 31 Zähler weniger als in der Saison zuvor. Und sie sind aktuell, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gezogen habe, bei der Wettquote auf Platz Nummer 4 mit einer Quote von 1 zu 130. Das ist die identische Quote, wie die Colorado Avalanche sie auch hat auf Platz Nummer 5 dann eben. Entsprechend, man kann jetzt sagen, sind beide auf dem geteilten vierten Platz, okay. Aber trotzdem ist das eine sehr, sehr große Überraschung. Nochmal Platz 7 in der Metropolitan und dann eben entsprechend Platz 13 im Osten. Und ich gucke jetzt spaßhalber nochmal, wo sie eigentlich gelandet sind insgesamt in der Liga. Was gar nicht so einfach ist, weil clevererweise hier keine Nummer angezeigt wird. Also tatsächlich lagen sie auf Platz 23 zum Beispiel hinter den Buffalo Sabres in der letzten Spielzeit. Also das war schon eine sehr, sehr enttäuschende Saison bei den New Jersey Devils. Und da schauen wir doch einfach auch gleich mal ein bisschen in die Zahlen rein und dann natürlich im Verlauf dieser Sendung auch darauf, warum denn Vegas die New Jersey Devils trotz Platz 23 im Vorjahr auf Platz 4 gesetzt hat, was da die Gründe dafür sein könnten. Bei den geschossenen Toren, da lagen sie mit 264 Treffern auf Platz 12. Das ist an sich ganz solide und sollte normalerweise dann auch zumindest mal für eine Platzierung in der Nähe der Playoff-Ränge reichen. Aber die Abwehr, die war mit 281 Gegentreffern nur für Platz 26 gut. Und da sehen wir dann auch schon das erste größere Problem. Der Corsi-Wert, knapp 52%, Platz Nummer 7. Also auch da ein guter offensiver Wert. Bei den hochkarätigen Torchancen lagen sie auf Platz Nummer 13. Und bei der Schussquote, wo haben wir sie denn, lagen sie auf Platz Nummer 10. Also offensiv schon gut. Ich gucke nochmal hinten rein ins Powerplay, das lag auf Platz 13. Also das sind alles Zahlen in der Offensive, wo man sagen kann, da bist du im oberen Drittel, beziehungsweise zumindest über der Hälfte der NHL. Also das sollte dann zumindest offensiv für die Playoffs reichen, aber eben defensiv, ja, ich habe die Gegentore erwähnt, das war schon schlecht. Die Fangquote, die lag auf Platz Nummer 30. Interessanterweise war das Penalty-Killing auf Platz 10, aber wir haben schon einige Teams gehabt, wo so ein bisschen die, ja, 5 gegen 5 beziehungsweise die Statistiken in allen Situationen nicht ganz zu dem gepasst haben, was da dann auf der oder in den Special Teams beziehungsweise dann vor allem auch im Unterzahlspiel passiert ist. Weitere interessante Statistiken sind die Werte Goals Save Above Expected. Und zwar für alle 5 Torhüter, die die New Jersey Devils eingesetzt haben. Das waren eben insgesamt dann 5 in der Vorsaison. Und bei diesen 5 Torhütern, da war es so, wenn man da auf die Werte schaut, dann war einzig Kaapo Kakkonen derjenige, der einen positiven Wert hatte, nämlich plus 1,4. Nur ist das leider ein bisschen irreführend, denn Kakkonen hat 31 Spiele für die San Jose Sharks gemacht und nur 6 für die New Jersey Devils. Und diesen Wert hat er sich in der Hauptsache bei den Sharks erspielt. Also da kann ich leider im Moment nicht filtern. Die Seite gibt das nicht her, dass man sagen kann, ich hätte gerne aufgesplittet die Leistungen nach Team, wo der Spieler in der vergangenen Saison dann in 2 tätig war. Also Kakkonen knapp mit einem positiven Wert. Alle anderen Torhüter, die unter anderem dann eben bei den New Jersey Devils im Einsatz waren, die haben negative Werte. Da ist Jake Allen mit dabei, der kam vor der Trade Deadline. Der hat minus 1,9. Nico Dawes ist negativ. Akira Schmidt und Vitek Vanecek. Und das sind ja diejenigen, die letzten drei, Dawes, Schmidt und Vanecek, die in der Hauptsache im Tor gestanden haben bei den New Jersey Devils. Und wenn man dann auch mal auf die, nicht nur auf die Advanced Metrics schaut, dann, sondern auch auf die normalen Zahlen, dann hatten alle drei einen Gegentorschnitt von über 3,1. Also Vanecek, Dawes und Schmidt. Und alle eine Fangquote von unter 90%. Also das ist schon wirklich, wirklich schlecht. Und dann haben wir eben auch einen der Hauptgründe, die Torhüterposition. Wobei man auch sagen muss, dass die Torhüterposition nicht alleine und nicht ohne Einfluss existiert, sondern da gehören auch noch andere Positionen mit dazu. Und da gehört unter anderem auch die Position des Verteidigers oder der Verteidiger mit dazu. Und da haben die New Jersey Devils auch einige Verletzte gehabt. Und insgesamt hatten sie 288 Man-Games lost, das heißt 288 Spiele, die sie verloren haben, weil Akteure dort entsprechend verletzt waren. Damit lagen sie auf Platz 5 in der NHL. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, aber man muss einsortieren, dass da auch Teams vor ihnen lagen, wie zum Beispiel dann auch die Chicago Blackhawks, die einen Jonathan Toews haben, der ja gar nicht gespielt hat. Die Vegas Golden Knights, die einen Robin Lehner haben, der gar nicht gespielt hat, wo aber die Zahlen dann eben dort mit rein addiert werden. Das heißt also von den Teams, wo ich sage, die hatten Verletzte vom aktiven Kader. Da waren die New Jersey Devils schon ganz weit vorne mit dabei und haben dementsprechend dort auch viel Qualität verloren. Dougie Hamilton ist da an allererster Stelle zu nennen, der in der Saison davor einer der Hauptleistungsträger der New Jersey Devils war und der eben im letzten Jahr dann letzten Endes gar nicht gespielt hat und der ihnen sehr gefehlt hat, beziehungsweise gar nicht stimmt, gar nicht, er hat 20 Partien gemacht. Aber er hat ihnen eben sehr, sehr gefehlt. Und allein da, wenn man übrigens schaut auf die Statistik, 20 Spiele hat er gemacht, 16 Punkte, also das hochgerechnet, das wäre schon ein wirklich, wirklich guter Wert. Also bist du irgendwo bei Mitte 60 Punkte dann. Und das wäre sehr gute Unterstützung gewesen für die Offensive. Und er bringt auch Stabilität natürlich für die Defensive. Und das hätte ihnen dann sicherlich auch bei den Torhüter-Statistiken geholfen. Also, große Probleme dabei, das Tor sauber zu halten bei den New Jersey Devils. Und ja, was ist als Gegenmaßnahme in der Sommerpause passiert? Erstmal sind ein paar Spieler gegangen. John Marino ist mittlerweile in Utah der Verteidiger. Kevin Ball ist in Calgary. Der kam in einem Tauschgeschäft, da kommen wir gleich noch zu. Alexander Holtz ist bei den Vegas Golden Knights. Brandon Smith ist in Dallas. Thomas Noshek in Florida. Akira Schmidt in Vegas, Torhüter weg. Chris Tierney ist im Moment Unrestricted Free Agent. Und Graeme Clark ist bei den Minnesota Wild. Und dann kam Jakob Markström eben im Tausch unter anderem mit Kevin Ball. Erstrundenpick war, meine ich, noch mit dabei oder ein Drittrundenpick, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kam Markström aus Calgary. Brad Pesce kam aus Carolina. Brandon Dillon aus Winnipeg. Also da schon zwei Verteidiger, um die Position auch da ein bisschen zu stabilisieren. Stefan Nason kam aus Carolina. Thomas Tatar, der war erst in Colorado, dann in Seattle. Aber früher eben auch schon mal bei den New Jersey Devils. Paul Cotter kam aus Carolina. Jonathan Kovacevic aus Montreal. Und Adam Beckmann von den Minnesota Wild. Also, Key-Zugänge würde ich sagen. Jacob Markström, Brad Pesce und Brandon Dillon vor allem, weil damit eben die Defensive stabilisiert werden soll und mit Markström zum ersten Mal seit Jahren ein klarer Starter da ist. Und dann eben auch Jake Allen in die wahrscheinlich beste Rolle für ihn reinrutscht, nämlich in die Rolle des Backup-Torhüters. Also das wäre, glaube ich, so das Idealszenario für die New Jersey Devils. Und dann haben sie eben mit Markström zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine klare Nummer 1. Wenn wir auch mal drauf schauen, so auch die letzten Jahre, was die Spieler dann eben auch an Partien absolviert haben. Markström hat zweimal 60 Partien zum Beispiel gehabt, auch 63 Partien, 59, also viele, viele Spiele. Letztes Jahr waren es 48 Partien, Gegentorschnitt 2,78, Fangquote 90,5. Und wenn man bedenkt, wie schlecht die Calgary Flames insgesamt in der Saison waren und dass sie vor der Trade-Deadline da ja auch noch das Tafelsilber ihrer Verteidigung verhökert haben, dass also da dann Jacob Markstrom sicherlich eine schlechtere Abwehr vor sich hatte, als das in der nächsten Spielzeit in New Jersey der Fall sein sollte. Und auch bei Jack Allen, der hat schon mal 59 oder 61 Partien absolviert, das ist aber schon lange Zeit her. Es waren mal 16, 17, 18, 19, so die Jahre bei den St. Louis Blues. Mittlerweile in den letzten Jahren ist er eben eher in einer Backup-Position zu finden und da ist er dann, glaube ich, in New Jersey gut aufgehoben. Was man sagen muss, beide Torhüter sind mittlerweile 34 Jahre alt. Das heißt also, da ist schon ein gewisses Risiko, was auch Verletzungen betrifft. War ja auch so, dass die beiden in den letzten Jahren durchaus auch mal angeschlagen waren. Dann gibt es eben hinten noch ja, die Versicherung Nico Dors mit 26 Jahren, der eben der Torhüter der Zukunft ist wahrscheinlich für die New Jersey Devils. Also das wäre da, glaube ich, schon dann auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit bei Verletzungen oder eben auch entsprechend bei anderen Situationen, wo man einfach mal einem Torhüter eine Ruhepause geben will, Nico Dors dann da hochzuziehen. Fun Fact übrigens an der Stelle, ein Brodeur stand in einem der Preseason Games wieder im Tor der New Jersey Devils, allerdings nicht Martin Brodeur, sondern sein Sohn Jeremy Brodeur. Der hat ausgerechnet gegen die New York Rangers gespielt und da dann auch das Spiel gewonnen, war natürlich dann gut für ein paar Schlagzeilen, weil Martin Brodeur natürlich auch so ein bisschen manchmal der Nemesis war der New York Rangers, wenn sie gegen die New Jersey Devils gespielt haben. So rum ist es richtig. Damit schauen wir mal auf die Zahlen der Spieler in der letzten Saison und kommen zum Topscorer der Spielzeit 23-24 und wer gedacht hat, naja, das war vielleicht Timo Meier, nein, das war vielleicht Nico Hische. Nein, auch das nicht. Meier hatte einen schlechten Start am Anfang, hat dann aber immer noch 28 Tore in 69 Partien gemacht. Nico Hische hatte 27 Tore in 71 Partien, aber dann auch 67 Punkte. Und Jack Hughes, den vielleicht auch die meisten auf dem Zettel hatten, der hat zwar einen guten Schnitt gehabt von mehr als einem Punkt pro Partie, aber er hat nur 62 Spiele gemacht. Das reichte dann auch wieder für 27 Tore und 74 Punkte. Ja, und am Ende war es dann Jesper Bratt, der 83 Zähler insgesamt gesammelt hat und damit der Topscorer war, 82 Spiele absolviert. Auch das eher eine Besonderheit. Wobei, wenn ich hier reinschaue, Luke Hughes und Dawson Mercer waren diejenigen, die auch 82 Partien gemacht haben. Was man generell sagen kann, die Offensive der New Jersey Devils war auch in einer schlechten Spielzeit letztes Jahr sehr ausgeglichen und dann auch nicht ganz hochkarätig, aber zumindest gut besetzt, denn sie hatten insgesamt 6 Spieler, die 20 oder mehr Tore gemacht haben. Das ist schon dann auch eine Besonderheit, wobei man sagen muss, dass einer davon, Tyler Toffoli, ja dann auch den Verein verlassen hat vor der Trade-Deadline. Der wurde jetzt von mir bei den Abgängen ja nicht mehr mit aufgeführt. Der ist ja vorher schon dann entsprechend nach Winnipeg gewechselt. Ja, ich habe es erwähnt, Luke Hughes, der hat eine sehr, sehr gute Rookie-Spielzeit gehabt, hat alle 82 Partien absolviert, am Ende 47 Punkte gemacht, also auch da sich so ein bisschen schon als offensiver Verteidiger gezeigt in jungen Jahren. Allerdings ist er aktuell verletzt, hat sich an der Schulter verletzt, wird dann insgesamt seit dem Zeitpunkt der Verletzung 6 bis 8 Wochen fehlen. Die Verletzung war am 12. September, das heißt also, wird wahrscheinlich jetzt den Start der Saison verpassen, wird dann irgendwo, sage ich jetzt mal, Ende Oktober, Anfang November wahrscheinlich dann wieder ins Training eingreifen und irgendwann in dem Zeitraum dann kurz danach auch wieder entsprechend dort, ja, zurückkehren ins Team der New Jersey Devils. Na, fangen wir dann bei dem Stichpunkt einfach auch gleich mal an mit der Aufstellung und in dem Fall dann mit den Verteidigerpaaren. Da ist eben dann Hughes aktuell raus und es wird hier angezeigt, Dougie Hamilton und Brandon Dillon zusammen als erstes Verteidigerpaar. Sicherlich verständlich, Hamilton da als offensive Kraft und Brandon Dillon eben dann entsprechend eher für die Defensive und das Grobe zuständig. Zweite Verteidigerpaar, Jonathan Kovacevic und Jonas Siegenthaler, der Schweizer, vielleicht auch so ein bisschen ein unterschätzter Verteidiger, sehr, sehr ruhiger Spieler, macht kaum Fehler, sehr gut auch unterwegs. Und das dritte Verteidigerpaar, das sind hier Seamus Casey und Simon Nemec. Ja, da muss man eben entsprechend sehen, dass Luke Hughes dann normalerweise damit reinkommt. Der würde wahrscheinlich dann eher im zweiten Verteidigerpaar spielen. Nemec, auch ein junger Spieler, auch im letzten Jahr mit rangeführt. Beide eben, Hughes und Nemec, vielleicht auch ein bisschen früher gezwungenermaßen, der Slowake. Und Hughes eben dann auch früher, als das vielleicht der Plan gewesen war. Sicherlich wird Brad Pesce da auch irgendwo noch sich mit einsortieren in die Verteidigerpaare. Weiß ich nicht, ob er dann direkt das erste, sage ich jetzt mal, fast Überpaar bildet, zusammen mit Dougie Hamilton. Aber auf jeden Fall sind sie da besser und tiefer besetzt als im letzten Jahr und können dann eben hoffentlich, also Verletzungen auffangen, beziehungsweise die Hoffnung wird sein, dass es gar keine Verletzungen gibt. Und dann ist die Verteidigung schon ein richtiges Stück besser als eben entsprechend im letzten Jahr. Ja, die Torhüter-Position habe ich erwähnt, passt für mich als Duo gut. Beide ergänzen sich da, glaube ich, dann erstmal ganz gut, auch von den Erwartungen her. Und das wird ja dann spannend sein zu sehen, inwieweit sie da auch dann davon profitieren, dass die Defensive vielleicht ein Stück weit besser ist. Vorne, ja, sehr, sehr gut besetzte Offensive, das muss man wirklich sagen. Jack Hughes vorne in der Mitte, Jasper Brad und Timo Meier als Duo. Meier, wie gesagt, hat so ein bisschen gebraucht, um anzukommen in New Jersey. Da war die letzte Saison zu Beginn nicht gut. Vielleicht war es auch eine Verletzung, die gar nicht so bekannt wurde. Aber ist ja manchmal auch so der Fall, dass dann Teams das gar nicht so rausposaunen, wenn ein Spieler da verletzt ist. Zweite Center-Position, Nico Hischier, Dawson Mercer, Thomas Tatar. Bei Tatar ist zu sagen, der scheint im Grunde nur zu treffen, regelmäßig, wenn er denn bei den New Jersey Devils aktiv ist. Da war es ja tatsächlich so, dass er in Colorado, ich meine, gar kein Tor gemacht hat. Wir gleich mal mit reinschauen, dass ihm da eben kein Treffer gelungen ist, wo man vielleicht auch gedacht hatte, Mensch, das wäre ja jemand, der durchaus da auch den Elfs gut tun könnte. Das war eben nicht der Fall. Doch, ein Tor hat er gemacht, genau. Und 8 dann noch bei den Seattle Kraken. Das sind aber insgesamt 9 in der Saison gewesen. Und er hat vorher schon die 20-Tore-Marke einmal eben in New Jersey dann auch geknackt. Also wenn er da irgendwo wieder zwischen 15 bis 20 Tore macht, denke ich, sind sie zufrieden. Wobei man auch da so ein bisschen die Frage stellen muss, naja, ist er dann in der zweiten Sturmreihe gut aufgehoben? Weiß ich nicht. Liegt aber auch daran, dass Andrei Palat ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wirklich enttäuscht, finde ich, so die letzten Jahre. Also es war ja jemand, der 3 Jahre hintereinander dann auch das Stanley Cup-Finale erreicht hat, 2-mal Meister geworden ist mit Tampa Bay und da eben auch regelmäßig, ja, über 15 Tore gemacht hat. Und hat halt vorletzte Saison 8 und letztes Jahr 11. Das sind sicherlich nicht die Zahlen, die sich die New Jersey Devils erhoffen. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo sie darauf bauen, dass er vielleicht dann auch in der dritten Reihe eben zusammen mit Eric Haller und Stefan Nason besser spielen kann. Nason eben auch als Neuzugang. Da jemand, der auch da dann gut ist. Erwähnt sei eben noch Dawson Mercer, dass sie ihn behalten haben. Das war auch so ein Punkt, das war ein Diskussionspunkt für die Trades, wo Torhüter involviert waren in den Diskussionen, dass Mercer wahrscheinlich derjenige ist, der geht. Das haben sie geschafft, ohne dass er den Verein verlassen musste. Von daher ist das dann auch eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja, und die vierte Reihe, Curtis Lazar, Nathan Bastian und Paul Cotter, ist dann auch solide, denke ich. Ansonsten ist es so, dass sie im Kader ja auch noch jemanden haben wie Curtis McDermott, der da so ein bisschen als Sheriff da ist. Falls auch mit Rampy in den Nachbarschaftsduellen ein bisschen Amok laufen sollte, kann ihn McDermott dann auch wieder einfangen und wird sicherlich bei einigen Spielen dann auch wieder auftauchen im Roster und da entsprechend seine Mannschaftskollegen beschützen. Ja, also auch da jemand, der jetzt hier aktuell eben nicht in dem Kader mit drin ist, der aber NHL-Erfahrung hat und da sicherlich auch nicht falsch aufgehoben ist, wenn man ihn mal hochziehen sollte in das Major League Team dann entsprechend. Dann sei noch erwähnt, dass die New Jersey Devils kaum noch Cap Space haben, 1 Million knapp, um also da eben auch ziemlich nah an der Grenze sind, was jetzt kein Problem in dem Sinne ist. Der Kader ist ja gut aufgestellt und auch ausgeglichen, aber nur sei eben nur erwähnt, weil sie dann eben entsprechend natürlich zur Trade-Deadline auch noch Probleme bekommen. Ein Punkt ist noch, Kevin LeBanc ist hier noch mit aufgeführt, der ist als Unrestricted Free Agent, ich weiß gar nicht, ob der Professional Tryout hat, ist ungewöhnlich, dass er hier noch mit drauf ist, ja, muss man mal gucken, was mit ihm noch passiert. Ja, ansonsten habe ich die Spieler, glaube ich, alle soweit erwähnt. Es gibt natürlich noch eine richtig große Veränderung bei den New Jersey Devils und das ist die Trainerposition. Da ist es so, dass Lindy Ruff gehen musste, Anfang März war das, und dass eben danach dann erstmal Travis Green der Nachfolger war. Der ist mittlerweile in Ottawa und seit dem 23. Mai ist Sheldon Keefe offiziell der Head Coach der New Jersey Devils. Und das habe ich ja schon erwähnt, auch in der Folge, wo es um die Personalien ging und auch in einer der anderen Folgen jetzt bei Toronto war, glaube ich, die Anmerkung oder die Erwähnung da von einem Hörer auch entsprechend, dass Sheldon Keefe sicherlich eine sehr gute Saison haben wird bei den Devils. Das glaube ich auch, weil einfach die Voraussetzungen sehr, sehr gut sind. Das Team war letztes Jahr schlechter, als es von der Qualität her sein müsste. Sie hatten viele Verletzungen. Brauchst du natürlich auch jetzt wieder ein bisschen Glück, das ist schon klar. Aber Tom Fitzgerald hat eben mit Sheldon Keefe auch einen Coach geholt, der auch ein guter Coach für eine reguläre Saison ist. Das war ja in Toronto nicht das Problem. Also die Hauptrunden waren da ja auch immer akzeptabel und sehr gut teilweise. Von daher wird, glaube ich, auch das in New Jersey nicht die Problematik sein. Und Sheldon Keefe hat einfach auch viel, viel weniger Druck. Also wenn ich mir einfach nur vorstelle, was an Medien los ist in Toronto, wenn man dann in New Jersey ist. Also da ist es auch so, da war ich ja jetzt schon ein paar Mal und ja, wenn es klappt, gibt es ja vielleicht auch noch ein kleines Spezial aus New Jersey. Also von daher, ich weiß, dass da nicht so viel los ist mit Abstand, mit großem Abstand nicht so viel los ist wie zum Beispiel in Toronto oder auch im Nachbarmarkt dann bei den New York Rangers. Und da wird einfach dann auch Sheldon Keefe etwas ruhiger arbeiten können. Ja, Druck ist da, gar keine Frage, aber trotzdem hat er da, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen freie Hand und kann sich da auch seinen Kader angucken und dann so zusammenstellen, wie er das möchte. Die New Jersey Devils sind eins von zwei Teams, was die Saison eröffnet, und zwar in Europa zusammen mit den Buffalo Sabres. Und da gibt es eine kleine Besonderheit, und zwar ist es so, dass der Roster Freeze der NHL bzw. der Cap Freeze, also der Zeitpunkt, ab dem die Teams unter dem Salary Cap von 82 Millionen sein müssen, der ist nach den beiden Spielen in Europa. Und das liegt daran, dass der offizielle Beginn der NHL-Season die ersten Spiele in Nordamerika sind. Und erst davor müssen die Teams Cap-compliant sein. Das heißt also, die Teams müssen zum einen unter den 88 Millionen liegen. Das ist der Cap, das Cap-Ceiling. Und zum anderen müssen die Teams über dem Salary-Cap-Floor liegen. Der liegt in der Spielzeit bei 65 Millionen. Es gibt eine Ausnahme, und zwar die Columbus Blue Jackets. Da gehe ich morgen noch drauf ein, aber ihr könnt euch sicherlich denken, woran das liegt. Und die müssen nicht Cap-compliant sein. Das heißt, die haben da noch etwas länger Zeit, um eben entsprechend über diesen 65 Millionen zu liegen. Also nochmal gemerkt, ne, die beiden Spiele eben entsprechend am 4. und 5. Oktober, die sorgen nicht dafür, dass die Teams schon vorher Cap-compliant sein müssen, sondern das passiert tatsächlich dann erst mit der Saisoneröffnung. Und die Saison beginnt dann offiziell am Dienstag, den 8. Oktober in Nordamerika. Da gibt es drei Partien. Die Florida Panthers spielen zu Hause in der Amerant Bank Arena gegen die Boston Bruins. Und dann spielen die St. Louis Blues bei den Seattle Kraken und die Chicago Blackhawks spielen bei der neuen Franchise, dem Utah Hockey Club. Und ich will mal einmal gucken, ob ich hier die Uhrzeiten in Deutschland dann schon rauskriege. Dann habt ihr das entsprechend auch schon mal und könnt euch das Ganze dann auch in eurem Kalender notieren bzw. schauen, ob ihr dann wirklich Lust habt, euch da schon mal die Nächte um die Ohren zu schlagen. So, wir gehen hier auf den Mittwoch bzw. Dienstag. Ah, das erste Spiel ist tatsächlich, also von der Zeit her, ist tatsächlich dann um 22.30 Uhr, das ist ungefähr um 22.30 Uhr, die St. Louis Blues bei den Seattle Kraken am Dienstag, 8. Oktober. Das finde ich insoweit ungewöhnlich, weil das in Seattle ist. Das sind normalerweise 9 Stunden Zeitunterschied. Und das ist dann schon ein ziemlich frühes Spiel in Seattle. Aber gut, das müssen ja die Teams dann wissen. Und dann geht es weiter eben am Mittwochmorgen um 1 Uhr die Boston Bruins bei den Florida Panthers und um 4 Uhr deutscher Zeit dann am 9. Oktober die Chicago Blackhawks beim Utah Hockey Club. Das also mal als kleiner Ausflug. Ja, dann kommen wir wieder zurück zu den New Jersey Devils. Ich habe im Grunde zu allen Mannschaftsteilen schon was gesagt. Ich habe zum Coach schon was gesagt. Schauen wir einfach mal auf meine Prognose. 1 zu 130, Platz 4 in der Wettquote, sagt Vegas. Ich sage, die New Jersey Devils gehören zu den Top-Favoriten auf den Sieg in der Metropolitan Division. Ich sehe sie auf Augenhöhe mit den New York Rangers, mit den Carolina Hurricanes. Eher ein Stück vor den Hurricanes noch. Ich glaube auch, dass bei den Rangers vielleicht so ein kleiner Rückschritt zu erwarten ist. Sind ja auch ein paar Spieler dann gegangen, auch aufgrund von Cap-Gründen. Es sind auch noch ein paar Fragezeichen bei den New York Rangers. Die haben sicherlich einen großen Vorteil. Sie haben die bessere Torhüterbesetzung. Das glaube ich schon, dass das so ist. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das dann in der regulären Saison der Fall ist. Deswegen die Devils sehe ich im Moment auf 1. Ich würde sagen, selbst wenn es halbwegs schlecht läuft, sollte es irgendwie für Platz 3 reichen. Man muss ja auch dazu sagen, dass in der letzten Spielzeit die Devils die Playoffs verpasst haben, obwohl in der Division die Islanders und die Washington Capitals ja nicht wirklich gute Teams waren und trotzdem dann die Playoffs erreicht haben. Also ich denke schon, dass New Jersey wieder zurückkehren wird in die Endrunde, was dann möglich ist. Keine Ahnung, hängt ja auch ein bisschen vom Matchup ab. Das sehen wir dann, aber heute hier vor der regulären Saison sage ich, sie sind nächste Spielzeit ein Playoff-Team. Das war meine Vorschau auf die New Jersey Devils und morgen geht es nicht weiter mit den Top-3-Teams, denn morgen werde ich meine Vorschau auf die Blue Jackets veröffentlichen. Die waren zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Ranking gezogen habe, das Team mit der Wettquote Nummer 31, nur die Ducks waren schlechter. Ich werde tatsächlich nochmal reingucken in der Vorbereitung auf die Aufnahme, wo denn die Blue Jackets aktuell landen. Wahrscheinlich sind sie aktuell das Team, dem Vegas am wenigsten zutraut, also die Wettanbieter in Vegas am wenigsten zutrauen, dass die Blue Jackets den Stanley Cup gewinnen. Das hat natürlich den Grund, dass eben Johnny Gaudreau, Johnny Hockey, leider gestorben ist und eben nicht mehr im Kader der Columbus Blue Jackets mit dabei ist, was das für Auswirkungen hat, was eben auch die Salary Cap Situation betrifft. Das alles dann morgen in der nächsten Sendung. Für heute sag ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.